Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Normalerweise ist es so, dass wenn man zu so einem Predigerseminar heute geht, werden die meisten Dozenten einem vorschlagen, dass man am Anfang der Predigt eine Geschichte erzählt, mit denen man mit den Zuhörern emotional connectet. Und am besten irgendwie so eine Szene aus einem Film, die jeder jemals gesehen hat. Das Problem ist aber, dass ich so gut wie keine Filme kenne. Deshalb muss ich Geschichten aus der Antike erzählen. So um die Zeit von Jesus, und das ist auch wahr, ja, das muss man nicht mal erfinden, um die Zeit von Jesus waren die Römer in einem regelrechten Massentourismus-Rausch. Also mit Julius Caesar und Augustus hat das angefangen, dass man ja die Piraten überall vertrieben hatte im Mittelmeer. Das Reisen ist sicher geworden und die Römer sind im regelrechten Massentourismus durch die Gegend getigert, hauptsächlich in Griechenland nach Ägypten, haben sich da die ganzen großen Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und die Römer, die waren keine Individualtouristen, also die haben auch nicht so die einsamen Strände gesucht, sondern das waren wirklich Leute, die wollten immer den Trubel, die wollten immer, keine Ahnung, da musste immer viel los sein. Und es ist ganz interessant, wenn man so anguckt, wie die damals gereist sind. Also zum einen haben die Römer immer sehr viele Andenken mit nach Hause genommen, sehr beliebt bei den Frauen, waren Amphoren. Und bei den Männern waren sehr beliebt Kopien von irgendwelchen berühmten griechischen Statuen. Hier muss man sich mal so vorstellen, ja, du reist irgendwo durch Griechenland rum und du als Mann haust daher, keine Ahnung, so eine Riesenstatue, das sind ja immer so Murzwämmer, ja, so aus Granit sozusagen über die Schulter und kommst zum Schiff, ja, und jetzt musst du auch noch ein Schiff finden, ja, das sich mit deiner riesen Granitstatue mitnimmt. Sehr beliebt waren auch Sklaven, die man irgendwo eingekauft hat, gab es auch überall zu kaufen, in Jerusalem übrigens auch. Und ich stelle mir einfach diesen Stress vor, ja, da am Hafen zu sein mit einer Frau, die, keine Ahnung, einen Haufen Amphoren auf dem Rücken hat und dann sich beschwert, dass der Mann halt noch einen Sklaven gekauft hat, obwohl man schon so vieles zu Hause hat und dass man da garantiert jetzt keinen Platz mehr auf dem Schiff findet. Aber das Interessante, die Römer haben nicht nur Sachen mitgenommen, sondern sie haben auch Sachen dagelassen, da wo sie waren. Und zwar überall da, wo sie hingereist sind. Und so diese Hotspots waren also, wie gesagt, nicht die einsamen Strände, sondern die Hotspots waren die Kulturdenkmäler der damaligen Zeit. Also die Statue des Zeus in Olympia, den großen Tempel dazu, den Kolossus von Rhodos. Und überall, wo man da hingepilgert ist, haben die Römer Graffiti hinterlassen, ja. Also die haben da die damalige Art von Sprayen. Also wirklich eine Unsitte, ja. Also muss man die Römer mal wirklich schelten, ja. Die haben überall ihre Graffitis hinterlassen. Und ratet mal, was das Nummer 1 Graffiti der Römer war, die man so überall an die Säulen dran gekristelt hat, währenddessen man mal eine ruhige Minute hatte und irgendwo im Schatten saß. Das ist das lateinische Wort stupeo oder im Griechischen thaumazo. Und das heißt, ich bin erstaunt. Ich bewundere das, was ich hier sehe. Das hatten die Juden überhaupt nicht notwendig. Die mussten überhaupt nicht diesen Kick nach dem Wow-Effekt suchen. Die hatten nämlich Jesus. Das ist tatsächlich so. Wir gucken uns zusammen die 7 Ich-Bin-Aussagen an. Und ich rassel die einfach mal so runter. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bin der wahre Weinstock. Und ich sage das einfach so lapidar dahin. Aber als Jesus diese Dinge gesagt hat, gab es so einen richtigen Wow-Effekt unter dem Volk. Das sieht man auch, wenn man diese Aussagen in ihrem Kontext liest, danach, nachdem Jesus gesagt hat, ich bin, und dann kam etwas, war entweder absolute Ruhe und ein riesengroßes Erstaunen oder ein Aufruhr, dass man gesagt hat, das kann ja überhaupt nicht sein, also eine Aufregung. Und was natürlich bei uns ist, wir haben so diesen Wow-Effekt verloren, weil wir das alles schon irgendwie mal gehört haben, abgespeichert haben, aber wahrscheinlich noch nie so richtig verstanden haben, welche Brisanz dahinter steckt, was Jesus eigentlich damit behauptet, wenn er sagt, ich bin, und dann das jeweilige Attribut dahinten kommt. Die Aussagen von Jesus sind wirklich dramatisch, und das sieht man unter anderem schon daran, dass Jesus, wie er diese Ich-Bin-Aussagen formuliert, seine Satzstellung im Griechischen auf eine ungewöhnliche Art und Weise umstellt. Weil was man im Griechischen macht, im Griechischen ist das nicht so wie im Deutschen, dass man das Subjekt immer an den Anfang setzt und das Objekt ganz zum Schluss und dazwischen den Verb, sondern im Griechischen hat man, um Subjekt und Objekt zu bestimmen, verschiedene Fälle, die man da verwenden kann. Und dann kann man auf die Art und Weise, wie man seine Worte, an welchen Satzteil man das Wort stellt, kann man variieren und kann Betonung legen. Und wenn du was ganz nach vorne legst, liegt da die Betonung drauf. Normalerweise würde man im Griechischen sagen, Hirte guter ich bin. Oder eigentlich, Hirte guter bin ich. Das ist natürlich kein richtiges Deutsch. Wir würden heute als Antwort darauf sagen, du kommst aus Syrien. Aber nein, der kommt aus Griechenland, ja, weil so die Griechen gesprochen haben. Und was Jesus macht ist, er sagt aber nicht, Hirte guter bin ich, sondern er setzt das ganze Ding um und sagt ganz am Anfang, so ungewöhnlich, ich bin, ego eimi, ich bin. Und das ist schon ein Schockmoment. Das heißt, die Leute hören alle zu und denken so, oh, was kommt jetzt? Und was heute kommt, ist, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das führt bei uns auch noch keinen Schockmoment hervor, weil wir noch nicht so richtig wissen, was Jesus eigentlich damit meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt und in welchem Zusammenhang er das überhaupt gesagt hat. Nun ist das so, dass Licht ist ein Wortspiel, ist eine Metapher aus der Antike und dieses Wortspiel hat man das war wahrscheinlich das beliebteste Wortspiel überhaupt. Also Licht und Dunkelheit hat man kontinuierlich benutzt, sowohl im Judentum als auch im Christentum, als auch bei allen möglichen Sekten und Religionen, die es zu der damaligen Zeit gab. Das ist vielleicht dieses Wort, ich bin Licht oder so, ist so vielleicht so wie zu Hause die Männersprache zwischen meinem Sohn und mir. Wenn ich ihn frage, wie war es bei den Obros? Gut. Wie hast du geschlafen? Gut. Wie war es in der Schule? Gut. Ja. Es ist alles nur gut gewesen. Also er ist ein echter Mann, ne? So von der Unterhaltung her, so von der Kommunikation. Aber natürlich war das Obro-Konzert anders gut als sein Schlaf oder seine Schule. Und genauso ist es mit dem Wort Licht. Wir müssen uns genau angucken, das kann man auf so verschiedene und variable Art und Weise verwenden, dass es sich wirklich lohnt zu gucken und überhaupt erstmal zu fragen, Jesus, was meinst du eigentlich, wenn du sagst, ich bin das Licht der Welt? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es so, ach, ich habe ja vor 20 Jahren schon gesungen, Jesus, du bist das Licht der Welt, ja. Und heute merke ich eigentlich, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich da eigentlich singe, ja. Ich fand es einfach cool. Licht ist irgendwie sowieso klasse und ich mag den Sommer viel mehr als den Winter und die Dunkelheit ist sowieso nicht auszustehen, ja. Und irgendwo ist Licht cool und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, muss es irgendwie so, klasse, ja, fest. Aber die Frage ist, was bedeutet das denn eigentlich ganz konkret, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt? Und ich möchte uns so ein bisschen dafür sensibel machen und euch nur so zwei oder drei Beispiele zeigen, auf welche verschiedene Art und Weisen Licht verwendet wird in der Bibel und dass wir nicht einfach nur so draufspringen können und sagen, okay, ich weiß es, Licht bedeutet Illuminati, Illumination, so wie bei den Minions, ja, so, ich erleuchte die Welt mit meiner Unterhaltung, sondern wir müssen uns ganz genau angucken, was in dem jeweiligen Zusammenhang es bedeutet. Ich gebe euch ein Beispiel. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 schreibt Johannes, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn wir uns das dann diesen Vers angucken und fragen uns, was bedeutet das denn eigentlich? Gott ist Licht. Merken wir, dass in dem Zusammenhang es bedeutet, dass Gott beschrieben wird als moralische Perfektion. Das ist in Gott. Gott hat keine Versuchung, er hat keinen schlechten Gedanken, er hat nicht irgendwie so, keine Ahnung, nach ein paar Millionen Jahren irgendwie so die Idee, ach, vielleicht könnten wir mal doch mal ausprobieren, wie es wäre, böse zu sein. Das finden wir bei Gott nicht, das ist bei Gott nicht, sondern Gott ist die Güte und die Perfektion auf ein Konzentrat und das wird sich auf diese Art und Weise nie ändern. Also das ist nicht so, dass wir, wenn wir, keine Ahnung, nach 100 Millionen Jahren im Himmel sind Und dann kommt die Generation Z und die muss mal bewerten, so Daumen hoch und Daumen runter. Oder so wie bei zum Beispiel Booking.com, kannst du deine Unterkunft bewerten. Bewerte doch mal so deine letzten 10 Millionen Jahre im Himmel. Wie ist es eigentlich so bei Gott? Und dann sagt der typische Deutsche, na ja, machen wir so eine 4,5 so. War eigentlich ganz nett, gibt eigentlich nichts zu klagen. Aber eine 5, das geht nicht. Ja. Also vielleicht könnten die Handtücher mal öfters gewechselt werden. Aber nee, dann ist es wieder schlecht für die Umwelt, vielleicht doch nicht. Das wird nie so passieren, ja, sondern in alle Ewigkeit werden wir auf Gott gucken und wir werden nichts finden, auch nicht ein Mikro-Mini-Mütchen, wo wir sagen, ist verbesserungswürdig. Das ist, was Johannes damit meint, wenn er sagt, Gott ist Licht. Und jetzt sind wir in derselben Bibel und da heißt es in Matthäus, Kapitel 5, Vers 14 bis 16, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nur keine Panik, keine Panik. Wir müssen nicht das Licht der Welt sein auf die Art und Weise, wie Gott das Licht der Welt in 1. Johannes ist. Weil das würde bedeuten, dass wir absolut perfekt, ohne Falsch und ohne Tadel sind. Und wenn wir es nicht sind, raus. Werden wir nie sein, wird auch nie von uns verlangt, sondern Matthäus verwendet einfach diese Idee, die Metapher von Licht auf eine andere Art und Weise, wie Johannes das macht. Für Matthäus bedeutet Licht, gute Werke zu tun. Und wenn ich meinem Nachbarn oder meinem Nächsten etwas von der Liebe Gottes zeige, indem ich aus meinem Weg herausgehe und ihm was Gutes tue, bedeutet das, ich lasse mein Licht leuchten. Und ähnlich ist es, wenn wir ins Johannesevangelium gehen, wird innerhalb des Johannesevangeliums die Idee von Licht auf ganz verschiedene Art und Weise verwendet. Und es bringt gar nicht so viel zu gucken, ich meine, das muss man trotzdem machen, aber wenn man das macht und uns zum Beispiel fragt, wie verwendest du denn zum Beispiel die Lichtmetapher in Kapitel 1 oder im Kapitel 4 oder im Kapitel 9, hilft uns das tatsächlich bei einer genauen Untersuchung hier an der Stelle nicht so viel, weil wir merken, dass Jesus seine Lichtmetapher auf ganz unterschiedliche und variable Art und Weise einsetzt. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, was machen wir denn aber jetzt? Wo ist denn nun der Schlüssel? Wie kriege ich denn jetzt nur raus, was Jesus eigentlich meint, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt? Und da gibt es ein ganz kleines, unscheinbares Wort. Und das seht ihr hier schon auf der Folie. Da sagt nämlich Jesus in Kapitel 8, Vers 12, Jesus sprach nun wieder zu ihnen. Und die gute Idee ist zu fragen, Mensch, lieber Johannes, wenn hier steht, er sprach wieder zu ihnen, vielleicht können wir mal gucken, was ist denn das vorherige Mal? Was ist denn das erste Mal, dass Jesus zu ihnen gesprochen hat? Und wer immer auch die ihnen ist. Und vielleicht können wir eine Verbindung herstellen. Und in dem Augenblick wäre es eigentlich richtig cool, eine physische Bibel vor uns zu haben, damit man mal so blättern kann und gucken kann, wenn in Johannes 8, Vers 12 steht, wieder, was kommt denn da vor? Was ist denn vorher da? Und wenn man das mal machen würde, würde man Folgendes Erstaunliches sehen, dass die vorhergehenden Verse, jetzt fange ich ein riesengroßes Fass an, aber ich mache es nicht weiter auf, sondern ich mache es nur so und gehe gleich weiter, damit ich noch genügend Zeit habe, dass die vorhergehenden Verse im Kapitel 8, 1 bis 12 oder 7, 53 bis 8, 11 wahrscheinlich nicht in den zeitigen Manuskripten drin sind. Und wir zweitens auch noch was ganz Wichtiges machen müssen, wir dürfen uns nicht irreführen lassen, dass da so eine großen Kapitelüberschriften da drin stehen, sondern wenn wir uns einfach nur den Text so angucken und so durchlesen, sehen wir, dass Jesus mit seiner Aussage im Kapitel 8, Vers 12 direkt an das anschließt, was in Johannes 7, Vers 37 bis 39 passiert ist. Und das möchte ich euch vorlesen. Da heißt es nämlich, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Aha, also genau dasselbe wie in Kapitel 8. Er sprach zu ihnen. Das heißt, hier gibt es ein Event, in Anführungsstrichen, ein Gottesdienst, ein Ereignis, wie auch immer. Blöderweise hat man da irgendwie aufgrund der Kapitelzählung mal das Kapitel 8 so eine große Zahl dazwischen reingemacht. Aber im Originaltext war das gar nicht da, sondern der Hörer soll, wenn er 8,12 liest, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dran, und Jesus das wieder gesagt hat, dran denken, ah ja, ich weiß ja noch, wo Jesus ist. ich weiß ja noch, was gerade die Umstände sind, wo wir gerade sind. Nämlich am letzten, dem großen Tag des Festes. Und was wir hier haben in der Beschreibung, ist ab Kapitel 7, ist Jesus beim jüdischen Laubhüttenfest. Und was beim jüdischen Laubhüttenfest passiert, ist, dass es eines der drei Feste im Judentum, wo die Juden, wo alle männlichen Juden in der Praxis meistens mit ihren ganzen Familien nach Jerusalem pilgern und für die ganze Dauer des Festes in Jerusalem sind und das Laubhüttenfest feiern und daran erinnern, wie Gott das Volk durch die Wüste geführt hat. Und an die verschiedenen Stationen, wo Gott in der Wüstenwanderung nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten eingegriffen hat. Und an diesem Tag sagt Jesus das erste Mal, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir. Er trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und diese beiden Dinge, die können wir uns schon mal merken, die können wir schon mal hier lassen. Also Jesus steht bei dem Fest auf und ruft, wer Durst hat, komm zu mir. Und übrigens, ich bin das Licht der Welt. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wenn Johannes extra das da aufgeschrieben hat, an dem letzten, an dem großen Tag des Festes, wäre es doch mal interessant nachzugucken und zu sagen, was passiert denn eigentlich bei dem Fest? Was passiert denn beim Laubhüttenfest? Und da habe ich euch einen Auszug von der Mishnah mitgebracht, also der jüdischen Tradition, die im 3. Jahrhundert entstanden ist, wo die jüdischen Gelehrten gesagt haben, wir müssen mal aufschreiben, was wir so an mündlicher Tradition immer weitergeben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und die Mishnah gibt uns einen Einblick, was im Laubhüttenfest oder was im Laubhüttenfest zur Zeit von Jesus gefeiert wurde und wie es gefeiert wurde. Und ich lese einfach mal mit euch zusammen. Da sagt die Mishnah, wer die Freude am Ort des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat in seinem ganzen Leben noch nie Freude gesehen. Aha, also Mishnah sagt, Laubhüttenfest, da ist richtig die jüdische Party ab. Da ist sowas von Feier und Freude und es gibt eine Wasserschöpfzeremonie. Dies war die Abfolge der Ereignisse. Am Ende des ersten Festtages stiegen die Priester und die Leviten vom Hof der Israeliten zum Hof der Frauen hinab. Dort im Vorhof standen goldene Leuchter auf Stangen. Und oben auf jedem Leuchter waren 4 goldene Schalen. Und es gab 4 Leitern für jede einzelne Stange. Und es gab 4 Kinder von den Priesterlehrlingen. Und in ihren Händen waren Krüge mit einem Fassungsvermögen von 120 Scheiten Öl, die sie in jede einzelne Schale gießen würden. Von den abgetragenen Hosen der Priester und ihren Gürteln lösten und rissen sie Streifen ab, die sie als Dochte benutzten und mit denen sie die Leuchter anzündeten. Und das Licht der Leuchter war so hell, dass es in keinem Hof in Jerusalem gab, der nicht vom Licht der Wasserschöpfungsstätte erleuchtet wurde. Die frommen und tatkräftigen Männer tanzten vor dem Volk, das an der Feier teilnahm, mit brennenden Fackeln, die sie in ihren Händen jonglierten. Und sie trugen vor ihnen Lieder und Loblieder vor Gott vor. Und die Leviten spielten auf Leiern, Harfen, Zimbeln, Trompeten und unzähligen anderen Musikinstrumenten. Dies war die Zeremonie der Wasseropfer. 2 Priester standen oben am Tor, das von dem Hof der Israeliten zum Hof der Frauen hinunterführt. Sie hatten Trompeten, sie bliesen und es geht die Beschreibung weiter mit Freude, Jubel. Und die Kombi, ich hoffe, ihr habt es rausgelesen, die Kombi, was man an dem Laubhüttenfest gemacht hat, war 2 Sachen. Wasserschöpfzeremonie und Lichter anzünden. Und warum hat man das gemacht? Mit der Wasserschöpfzeremonie hat man auf der einen Seite zurückgedacht an die Ereignisse der Wüstenwanderung, als Gott im 2. Mose Kapitel 17 Wasser aus dem Felsen hervorgebracht hat. Und zweitens, also die Feier des Laubhüttenfestes war auf der einen Seite ein Zurückdenken und eine Erwartung für die Zukunft. Das heißt, man hat zurückgedacht, dass Gott das Wasser versorgt hat und man hat vorwärts gedacht und hat gedacht, die Propheten haben eine Zeit vorausgesagt, Jesaja 55, Vers 1, wo die Israeliten mit ihrer Sehnsucht nach Freude, mit ihrer Sehnsucht nach Lebenswasser, Gott sie einlädt und sagt, kommt her zu mir alle, trinkt, lasst es eure Seele gut gehen. Und was man damit gemacht hat, ist, man hat gefeiert und hat gesagt, der Tag wird kommen, an dem Gott seinen Geist ausgießen wird und uns die Freude geben wird, nachdem unser Herz sich sehnt. Da brauche ich jetzt keine Illustration aus der Antike und auch keinen Film. Das weiß jeder, der mal im Sommer irgendwie unterwegs war, so in der sächsischen Schweiz, und sein Wasserfläschchen vergessen hat. Man kommt mit hängender Zunge nach Hause, ja, und hat so dieses Gefühl, jetzt ein Bier, ja, oder eine Limo oder was auch immer, ja. Es muss zischen, ja. Und am besten ist, man hat irgend so was Kühles noch im Keller stehen und dieses Gefühl von ansetzen und gluck, gluck, gluck. Jeder weiß, da lebt die Seele. Ja, da kommen die, da werden die Geister wieder wach und man hat dieses Gefühl, oh, ja, so, das Radeberger, ja, oder was auch immer, ja. Das ist, was die Juden, wonach die Juden sich gesehnt haben. Sie haben gesagt, wir warten darauf, dass Gott das mit unserer Seele macht. Das haben sie da gefeiert. Und wow, jetzt kommt der Schockmoment. Die steht dieser Jesus während der Wasserzeremonie, währenddessen, die Leute sagen, irgendwann wird das kommen, Gott wird das machen, steht Jesus auf und sagt, wer Durst hat, komm zu mir. Ich bin deine Limo. Ich bin dein Radeberger. Ich mach das, wonach deine Seele sich sehnt. Ich bin die Erfüllung von eurem Fest, was ihr seit Tausenden von Jahren feiert. Die Erfüllung ist hier. Leute, das war ein Schockmoment. Und dann das Nächste, wir haben gesehen, dass was man gemacht hat, man hat diese Lichtzeremonie gemacht. Und jetzt muss man drüber überlegen und sagen, warum hat man diese Lichtzeremonie gemacht? Und man muss auch dran denken, in der Antike, das war stockdunkel, immer. Also sobald die Sonne unterging, gab es ja nicht so wie heute LED-Lampen und Lichtverschmutzung überall, sondern es war überall richtig doll finster. Und dann hat man, wie die Mischna sagt, in Jerusalem diese riesigen Leuchter angemacht und die Leute kamen überall mit den Fackeln und nirgendwo war noch irgendwo ein finsterer Fleck in Jerusalem, wo es dunkel war. Und warum hat man das gemacht? Die Mischna erklärt, dass man da daran gedacht hat, wie Gott in einer Feuersäule die Israel in der Wüste geleitet hat und die Feuersäule für die Israeliten, es war eine Feuersäule, es war also eine Säule der Wolke bei Tag und eine Feuersäule des Feuers bei Nacht, wie die Feuersäule die Israeliten aus Ägypten ins verheißene Land geführt hat. Und die Feuersäule selbst war, wenn du jemanden fragst, ja, was war denn das eigentlich, war die Gegenwart Gottes selbst. Es war Gott selbst, der, weil er nicht in Person, in Anführungsstrichen, gesehen erscheinen werden konnte, in einer, sozusagen, einer Manifestation kam und gesagt hat, ich zeige mich in einer Wolke am Tag, einer Feuersäule bei Nacht und ich bin eine gefährliche Dunkelheit für die Ägypter, weil die Feuersäule hat sich zwischen die Ägypter und das Volk gestellt. Und ich bin für euch Licht in der Nacht, dass wenn ihr mir nachfolgt, wenn der Feuersäule nachfolgt, die Feuersäule euch ins verheißene Land führt. Und das wird gefeiert, muss ich es ein bisschen bildlich vorstellen, in der großen Zeremonie, die Leitern hoch, das Öl wird eingefüllt, es ist schon, keine Ahnung, vielleicht Dämmerung oder irgend sowas, geht das Feuer an, Wow-Effekt, das Licht brennt. Und dann gibt es diesen Jesus, der sagt, Leute, 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 ich bin das Licht. Ihr erinnert euch an die Feuersäule, wie sie euch geführt hat und ins verheißene Land geführt habt. Ich bin das Licht. Ich bin die Feuersäule. Ich bin der allmächtige Gott, der selbst gekommen ist in eurer Mitte. Wer mir nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben, also wird Licht haben, was zu ewigem Leben führt und wird auf keinen Fall in der Dunkelheit wandeln. Und die Idee dahinter ist, dass Jesus sagt, das ist so eine doppelte Verneinung im Text. Ich garantiere dir, Wenn du mir nachfolgst, wirst du das Licht haben, was zu ewigem Leben führt. Und du wirst auf keinen Fall in Dunkelheit sein. Und Dunkelheit steht natürlich hier symbolisch, was auch der Kontrast ist für Tod, für Assoziation mit Satan, für Mangel von Leben. Und Jesus verspricht, einfach mir hinterherlaufen. Und das ist übrigens ganz interessant. Das Johannesevangelium hat ja verschiedene Arten zu sagen, um auszudrücken, wie die Beziehung mit Jesus sein soll. Also zum Johannes 1 sagt zum Beispiel, wer mich aufnimmt oder wer an mich glaubt. Aber ausgerechnet hier, wo es darum ging, dass die Feuersäule damals die Israeliten geleitet hat und die Israeliten nachlaufen sollten, sagt Jesus, wer mir nachläuft, wird Licht haben, was zum ewigen Leben führt. Das heißt was, ist nicht klasse? Irgendjemand wollte klatschen, man kann für jedes Mal klatschen, genau. Was machen wir jetzt damit, ganz praktisch? Es war ein Schockmoment für die Leute im ersten Jahrhundert. Aber wie kommunizieren und was kommunizieren wir heute für unsere Umwelt? Weil keiner von uns weiß mehr, was eigentlich Laubhüttenfest ist oder wie man das feiert und warum man es feiert, etc. etc. Und ich möchte euch auf Folgendes einstellen. Es ist leider so, dass die allermeisten Leute, die keine Christen sind, gar nicht wissen, was das Christentum im Kern eigentlich ausmacht. Also es gibt so viele Vorurteile gegenüber dem christlichen Glauben, der gar nicht wahr ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Also letzte Woche war Robert Habeck, unser stellvertretender Bundeskanzler, im Fernsehen und hat Folgendes gesagt. Ich habe es euch mitgebracht. Nach christlichem Glauben ist Ostern das Fest der Auferstehung. Kommen wir gleich, nächster Satz. Ostern ist das Fest der Auferstehung der Hoffnung. Hoffnung auf Frieden, auf eine erlöste Welt. Und ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, mein lieber Vize-Bundeskanzler, wer hat dich beraten, ja, was der christliche Glaube eigentlich glaubt? Ja? Verlange das Geld von dem zurück, weil der hat keine Ahnung. Im christlichen Glauben geht es doch nicht, dass eine Hoffnung auferstanden ist. Und schon gar nicht auf eine Hoffnung, dass diese Welt irgendwann mal ohne Krieg und völliger Frieden sein wird. Wenn wir nur genügend Haschisch zur Verfügung haben. Ostern ist das Fest der Auferstehung. Ja, also Gott sei Dank, so der erste Halbsatz war noch richtig. Aber der Auferstehung einer historischen Person. Jesus Christus ist auferstanden. Und nicht irgendwie eine vage Hoffnung auf Frieden. Jesus ist derjenige, der auferstanden ist. Und so haben wir in der Bevölkerung, wenn du heute jemanden fragen würdest, hier im Osten, was ist eigentlich Ostern? Ich glaube, wenn du jemanden hast, der wie Robert Habeck antwortet, würden wir schon froh sein, irgendwie in Ansätzen irgendwie was verstanden zu haben. Und aber mir ging es ja auch so. Ja, also ich bin als Nichtchrist aufgewachsen, so, das heißt, ich habe volle Sympathie für Menschen, die so ein vages Missverständnis haben, was im Glauben eigentlich passiert. Und eines der typischsten Missverständnisse ist, dass der Glaube im Kern Menschen hilft, die auf der anderen Seite mit dem Leben nicht so richtig zurechtkommen. Der Glaube ist zwar nicht wirklich wahr und auch nicht wirklich nachvollprüfbar. Und im Endeffekt macht er auch nichts Großes mit dir. Aber er ist so eine kleine Krücke, er ist so ein kleiner Stock, der positiv denken hilft. Und wenn wir mal Probleme haben, dann werden wir unsere Sorgen einfach bei Gott los oder zumindest bei dem vermeintlichen Gott, der da oben irgendwo auf dem Sessel sitzt. Und dann geht es uns besser. Und in dem Falle ist der Glauben ja gar nicht so schlecht, weil er schadet zumindest nicht im Großen und Ganzen. Aber ich glaube, ich weiß, nachdem ich kennengelernt habe, worum es im Glauben geht, ein ganz tiefes Missverständnis. Ein Missverständnis, was der Glaube eigentlich uns Menschen und vor allen Dingen, was Jesus uns anbietet, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Weil es ist ganz interessant, eines der Indizien für die Existenz Gottes ist, dass wir Menschen in uns, und das ist universell, das geht fast jedem Menschen so, ein tiefes menschliches Bewusstsein, das Sehnsucht nach etwas haben, wonach wir uns sehnen, es aber nicht besitzen. Wir haben in unserem Herzen, das ist erstaunlich, diese Hoffnung, diese Sehnsucht nach Glücklichsein, nach Paradies, nach Leben, nach, das Leben müsste eigentlich so viel mehr sein. Und wenn du mir nicht glaubst, nimm einfach mal die S-Bahn, fahr zum Flughafen und guck dir mal die ganzen Leute an, die jetzt sozusagen in alle Welt hintigern, nach Hurghada und Rhodos und sonst irgendwo hin. Und du siehst in ihrem Herzen diese Sehnsucht nach, ich will Leben erleben. Und es ist sicher cool, aber das, was man erhofft, kriegt man nicht. Man kriegt so einen Hauch von dem, aber unsere Erwartung, unsere Sehnsucht ist immer größer. Und wenn ich zurückgucke und mit meinen eigenen Schulkameraden spreche, wenn wir so Klassenfeiern haben, dann guckt man sich so gegenseitig an und sagt, wie war das so, als wir 16, als wir 18 waren? Und jeder meiner Klassenkameraden sagt, boah, wir haben gedacht, die Welt ist noch vor uns, was wir alles erleben werden. Und da war diese Sehnsucht. Das hört ja nie auf, Jahrzehnte nach Jahrzehnten von Abenteuern und Großartigen und was man alles mit dem Leben machen könnte. Und dann sind diese Klassentreffen immer ziemlich ernüchternd. Ja. So spätestens ab dem 20. Jahrgang sozusagen, nachdem man sich trifft, tritt so eine leichte Ernüchterung ein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir, als wir jung waren, nicht in der Realität gelebt haben und plötzlich irgendwo angekommen sind. Sondern das hat etwas mit einer menschlichen Psyche zu tun, dass in unseren Genen, in unserer DNA etwas angelegt ist, was die Evolution, falls sie wahr wäre, auf erstaunliche Weise nicht kaputt gekriegt hat. Wenn nämlich der Mensch sich aufgrund von Evolution entwickelt hat, müsste diese Sehnsucht nach Leben spätestens in dem Moment, wo du Nachkommen gezeugt hast, vorbei sein. Nach der Evolutionstheorie, die getrieben ist, dass der Mensch alles tut, um so eine Nachkommenschaft zu sichern und durchzusetzen, müsstest du also spätestens, nachdem deine Kinder das Abitur gemacht haben, gesagt haben, jetzt reicht's mit dem Leben, jetzt ist gut, ich habe mich fortgepflanzt, bin irgendwie so voll und gesättigt. Ja? Das Interessante ist aber, der Mensch ist nie satt. Ja? Also genauso wenig, wie ich zur Bank gehe, ich wünsche mir das zwar, aber es ist nie so, und ich hoffe, dass irgendwann mal die Frau sagt, sie wollen hier was einzahlen, tut mir leid, geht leider nicht, ist voll. Ja? So. Wird nie passieren, wird es nie den Moment des Menschen geben, wo der sagt, oh, ich hatte jetzt eigentlich so 60 schöne Jahre, eigentlich reicht's. Es reicht nie. Eine der dramatischsten Geschichten, die ich erlebt habe, weil ich mal an einer Palliativstation gearbeitet habe, also da, wo Menschen begleitet werden, im Endstadium von Krebs war. Es wurde ein Bauunternehmer übers Wochenende eingeliefert mit einer Überraschungsdiagnose Krebs am Freitag. Und am Wochenende war dann so ein bisschen runtergefahren, das Programm. War nicht ganz so viel Personal da. Und am Montag kamen die Schwestern wieder und die Verwandtschaft der Familie und der Bauunternehmer hat das Zimmer vermöbelt. Also die haben tatsächlich die ganze Einrichtung kleingeschlagen. Warum? Aus Frust, weil man nicht wusste, wie man damit umgeht, dass das Leben zu Ende ist. Und in diese menschliche Situation, in diese Situation, die wir, egal ob wir Christen oder Nicht-Christen, alle erleben, in diese Sehnsucht nach mehr, so wie C.S. Lewis gesagt hat, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, bedeutet das nicht, dass die Evolution schiefgelaufen ist, sondern dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Wir haben in uns den Rest DNA, das ist wie so, keine Ahnung, vom Paradies. Wir waren in Anführungsstrichen, oder unser Vorfahrer Adam und Eva, dessen DNA wir geerbt haben, die waren im Paradies. Die haben gesehen, was es bedeutet, zu leben, mit Gott zu leben, seine Schönheit zu genießen, ihn zu sehen und einfach genüsslich da zu sein. Und Paradies ist verloren gegangen und wir haben diese letzte Erinnerung in unserer DNA, die begleitet uns noch weiter. Es ist so, wie wenn ich zu dir sage, griechisches Restaurant, Tzatziki, Sashimi, ja, so. Keiner von euch war heute früh beim Griechen. Aber wir haben so noch diese Erinnerung, diese leichte Erinnerung an Knoblauch und, naja, okay. Wir haben diese Erinnerung an etwas. Und jetzt kommt es, wo der Glaube und wo Jesus mit Ich bin das Licht der Welt zu jedem Menschen, vor allen Dingen auch zu Nichtchristen spricht und es attraktiv für den Nichtchristen ist. Weil der Nichtchrist spürt das. Unterhalte dich mit einem Nichtchristen und sage, Mensch, hast du nicht auch dieses Gefühl, wie schön wäre es, es gäbe das Paradies. Ja? Also warum gibt es diese ganzen Cremischen? Warum gibt es diese Idee, oh, man müsste das Jugendelixier wieder entdecken? Warum gibt es diese Tagträumerei erwachsener Menschen? Weil die DNA sagt, ich bin eigentlich für einen anderen Ort geschaffen. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, hallo, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Feuersäule, die dich da hinführt, wofür du eigentlich gemacht bist. Und ich garantiere dir, wenn du mir nachtrottest, das sind wortwörtliche Worte, also was jetzt kommt, wortwörtliche Worte von Jesus. Auf keinen Fall wirst du im Dunkelheit des Todes haben, sondern du wirst das Licht haben, was zum Leben führt. Deine Träume, die sind nicht irrational, die sind nicht irgendwie etwas, worum du dich schämen musst, wo du sagst, jetzt bin ich aber, das ist angelegt in uns. Und Jesus sagt, deine Sehnsucht ist richtig und ich bin die Erfüllung dafür. Ich bin das Licht der Welt. Halleluja, Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.